Ja, guten Morgen von mir auch. Es ist ja eigentlich immer interessant, oder vielleicht interessiert es euch ja, wie kommen denn wir Prediger zum Thema? Wenn wir jetzt nicht gerade eine Predigtreihe haben, wo wir sagen, okay, jetzt predigen wir, haben wir mal ein bestimmtes Thema oder ein Buch und dadurch ergibt sich es automatisch durch den Text. Wie kommt man denn zum Predigtthema? Und tatsächlich gibt es ja jetzt keine einheitliche Antwort von mir. Ich erzähle euch einfach nur kurz, wie das bei mir jetzt zu diesem Thema kam. Und zwar soll es ja heute um die Bibel gehen, kam ja schon an mehreren Stellen raus. Mit der Unterüberschrift habe ich es genannt, die Anleitung fürs Leben. Und wahrscheinlich, wenn man es ganz genau betrachtet, sind die Wurzeln wohl ganz anders noch, aber so, warum ich diesen Bibelvers auch genommen habe, der in 1. oder im Josua 1 steht, Vers 8, der so als Grundlage für diese Predigt, war ein Bibelvers, den ich auf der Bibelschule auswendig lernen durfte, als Hausaufgabe oder sollte. Und muss ich sagen, tatsächlich einer der wenigen Verse, glaube ich, die noch zu ziemlich auf Englisch, also wir hatten es damals auf Englisch gelernt, da, auf der Bibelschule, wo international war, war eben Englisch gelernt habe und eigentlich den ich bis heute noch kann, die viele von den anderen, oder kann ich jetzt nicht mehr so wirklich. Das ist der Bibelvers. Dann hatte ich einige Gespräche in dem letzten oder vergangenen Jahr oder auch Monaten, wo ich immer wieder über dieses Thema nachgedacht habe, über die Bibel, über sein Wort, wie wir damit umgehen. Und letztendlich so dieser letzte Impuls, wahrscheinlich tatsächlich der Gottesdienst vor 2 Wochen, wo der Peter von Open Doors hier war und wo er von dem, er hat ja mehrere Geschichten erzählt, was er da so erlebt hat oder was ihm dort auch erzählt worden ist. Und da war ja dieser eine, weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber da war ein Hirte, der zum Glauben gekommen ist und wiederum anderen Christen ist es aufs Herz gelegt worden, eine Bibel in diese Stadt zu bringen, wo dieser Hirte gelebt hat. Und sie wussten, keine Ahnung, was sie eigentlich da machen sollten, sind aber dann doch dorthin gefahren, mit den Schwierigkeiten dementsprechend, weil es nicht erlaubt war. Und die treffen, parken vor der Stadt quasi und der Hirte begegnet diesen zwei Männern. Und seine Aussage, er läuft auf sie zu und sagt, Brüder, so hat es der Peter erzählt, habt ihr auch das Brot mitgebracht? Und es kam raus, dass dieser Mann 20 Jahre lang für eine eigene Bibel gebetet hat. Und das fand ich irgendwie für mich wieder beeindruckend, dieser Hunger nach Gottes Wort. Ja, jeder von uns, nehmen wir mal an, hat eine Bibel daheim. Vielleicht eine, vielleicht 2 oder 3 oder 5 und eine davon ist die Lieblingsübersetzung. Aber viele, oder es gibt noch etliche Menschen, die gar nicht diese Chance haben, die Bibel überhaupt zu lesen. Und manchmal scheint es mir, wie dass diese Menschen viel, viel größeren Hunger haben, Gottes Wort überhaupt mal in ihren Händen zu halten. Und wenn wir diese Bibel aber mal nehmen als Buch, ja, wie es so vielleicht auch wie ein normales Buch eben scheinen mag, je nachdem, ich habe hier so einen hübschen Einband noch dazu, aber was der Inhalt ist, dann ist die Bibel einzigartig. Und ich möchte uns vielleicht auch nochmal ein paar Daten, Fakten und Zahlen zur Bibel nennen, um uns auch darüber ins Staunen zu bringen. Was heißt denn die Bibel überhaupt? Ja, habe ich, glaube ich, auch schon mal gefragt vor längerer Zeit. Ein paar von euch wissen das, bin ich sicher. Was heißt es, die Bibel oder Bibel? Also ihr dürftet jetzt was sagen, zumindest die, wo da sind. Heißt auf Griechisch Bücher, ja, also eigentlich relativ schlicht Bücher. Und dieses Buch besteht eigentlich eben aus 66 Büchern. Ja. Und diese 66 Bücher sind wiederum verfasst worden von circa 40 verschiedenen Leuten. Aus ganz unterschiedlichen Schichten, mit ganz unterschiedlicher Bildung, zu ganz unterschiedlichen Zeiten, ja, die meisten haben sich überhaupt gar nicht gekannt, weil sie ja eben zu anderen Zeiten gelebt haben. Und dieses Buch, diese Bibel, ist mittlerweile vollständig in über 700 Sprachen übersetzt worden. Kein anderes Buch auf dieser Welt ist bereits in so viele Sprachen übersetzt worden wie die Bibel. Bibelteile in über 1500 Sprachen. Und ich weiß nicht, ob man das so ganz genau auf die einzelne Sprache zählen kann, aber da gibt es so einen Bund, der eben Zahlen dazu rausgibt, circa 4000 Sprachen. Davon gibt es noch überhaupt keine Bibelteile, noch nicht mal ein einziges Buch in diese Sprache übersetzt. Hört sich jetzt extrem viel an, sind natürlich auch noch sehr viele, aber wiederum diese 700 Übersetzungen, dadurch können ungefähr schon 6,1 Milliarden Menschen die Bibel in ihrer Muttersprache lesen. Also das ist natürlich ein Großteil, weil es einfach auch viele kleine Stämme oder kleine Völker gibt, wo eben dementsprechend wenig Leute dahinter stehen. Aber trotzdem gibt's Bibelgesellschaften oder Missionswerke, die es sich zum Aufgabe gemacht haben, weiter Bibeln zu übersetzen, dass jeder Mensch auf diesem Globus die Möglichkeit hat, die Bibel in seiner eigenen Muttersprache zu lesen. Und auch das muss ich sagen, auf der Bibelschule, da gibt's ja diese Wycliffe, diese Bibelübersetzer, und da war mal einer da, der ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt hat, und es war faszinierend. Ja. Und ich weiß noch, wie er das erzählt hat von einem Mann, der praktisch in ein Volk, in den Stamm gezogen ist, um diese Sprache zu lernen. Ja, muss man erstmal kennenlernen. Und dann irgendwann, wenn man diese Sprache erlernt hat und diese Kultur und so weiter mit dazu, dann die Bibel dazu zu übersetzen. Und viele Menschen, die ihr Leben damit verbringen, ihr ganzes Leben opfern, um jemandem anderen die Bibel lesbar zu machen oder diese Übersetzung zu machen. Das hat mich echt extrem beeindruckt, also ja, damals. Und das sind so diese Zahlen vielleicht, oder ja, vielleicht auch zu, vielleicht was auch noch interessant ist, in Europa war es überhaupt das erste Buch, das gedruckt worden ist, Johannes von Gutenberg, 1452 mit einer Auflage von 180 Bibeln. Also habe ich auch nicht alles auswendig gewusst, habe ich in der Vorbereitung gelesen alles. Und diese Bibel, so wie wir sie in der Hand halten, ist eigentlich entstanden über einen Zeitraum von über 1000 Jahren. Ja, auch da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, habe ich Zahlen bis 1600 Jahre gefunden, aber auf jeden Fall weit über 1000 Jahre. Jedes Jahr werden 30 Millionen circa, auch wieder natürlich, Millionen vollständige Bibeln gedruckt und ja, verteilt, gekauft, wie auch immer. Und mit noch was Interessantes fand ich eben, wie glaubwürdig, oder natürlich können wir da ganz viel noch sagen über die Glaubwürdigkeit der Bibel, weil das waren jetzt eigentlich nur so Zahlen, die wir ja irgendwie Menschen gemacht haben, könnte man sagen. Aber wenn es um die Glaubwürdigkeit geht, da kann man Bibel oder Texte, Zeitzeugen die Zeit von Christus gelebt haben, also beziehungsweise ja darum oder davor, Plato, Cicero, Caesar und so weiter. Da gibt's, wenn man da die griechischen Handschriften sucht oder wo man bisher gefunden hat, das sind gerade mal so je Person ungefähr ein Dutzend, also 12 Stück vielleicht, maximal. Was schätzt ihr denn, wie viel griechische Handschriften man zum Neuen Testament, wie viel es da gibt? Also vermutlich mehr, wenn ich schon so begeistert bin, ja? 5400. Also die Bibel ist geschichtsmäßig das weit bestbelegteste Buch, das es überhaupt gibt. Und so gibt's noch viele Zahlen und Fakten, die man nennen könnte, und auch manche beschäftigen sich ja über die Glaubwürdigkeit der Bibel, können wir ganze Vorträge, Stundenvorträge wahrscheinlich halten. Da gibt's auch Leute, die das bestimmt besser können wie ich, und das jetzt auch als meine Aufgabe hier sehe. Aber nur auch Prophetien zu sehen im Alten Testament, die sich im Neuen Testament erfüllen, die Schriften, die 1947 in Israel gefunden worden sind, Qumran ist vielleicht da ein Begriff, wo man Schriftrollen von Jesaja gefunden hat, wo man gemerkt hat, obwohl die viel, viel älter waren mit dem, was man bisher hatte, es hat eigentlich genau übereingestimmt, obwohl es hunderte von Jahren nur abgeschrieben worden ist. Und so weiter. Viele Zahlen, Fakten, Dinge, wo uns zum Staunen bringen können über die Bibel. Also, die Bibel ist sicherlich einzigartig in ihrer Entstehung, in ihrer geschichtlichen Bedeutung, in ihrer Einflussnahme auch auf unsere Geschichte hinbezogen, also in der ganzen gesamten westlichen Welt. Viele der Dinge wären ganz anders gelaufen, wenn es die Bibel, glaube ich, nicht gegeben hätte. Positiv, aber man muss auch sagen, negativ. Ja, wo Gottes Wort missbraucht worden ist für Kriege zum Beispiel oder sonstige Dinge. Aber die Bibel ist dann noch mehr wie jetzt einfach nur ein Buch. Und das ist so die zweite Überschrift, die ich setzen möchte heute. Die Bibel, die Grundlage für unseren Glauben. So wie der Samuel gesagt hat, ja, das Baugesuch einerseits, aber ich brauche ja noch was viel Detaillierteres. So eine Anleitung, wie muss denn so ein Haus tatsächlich im Detail gebaut werden? Und die Bibel ist oder möchte so eine Grundlage auch für unser Glauben sein. Also sind es wirklich nur die Zahlen und die Fakten, die die Bibel so besonders machen? Und die gibt es wahrscheinlich auch wenig zu diskutieren tatsächlich. Oder, und jetzt wird es aber schwieriger, hat es tatsächlich damit was zu tun, dass die Bibel das ist, welchen Anspruch sie an sich selber erhebt. Nämlich, dass es Gottes Wort tatsächlich ist. Wie es in 2. Timotheus 3, 16 und 17 heißt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Alle Schrift von Gott eingegeben. Trotz der circa 40 menschlichen Verfasser von der Bibel. Trotzdem, dass am Anfang die Bibel eigentlich nur mündlich überliefert worden ist, die ersten Jahrhunderte, könnte man sagen. Obwohl manches vielleicht nicht ganz verständlich ist. Ist Gott der Autor von diesem Buch? Das ist der hohe Anspruch, den die Bibel erhebt. Trotz der Menschlichkeit, die man vielleicht nur drin sehen möchte. Und die alles entscheidende Frage ist doch tatsächlich, wenn wir sagen, wir sind Christen oder wir glauben an die Bibel, glauben wir daran, dass es Gottes Wort ist? Alle Schrift. Das Problem ist nämlich, wenn wir es nicht tun, auf der anderen Seite, auf was bauen wir dann unseren Glauben? Im Umkehrschluss. Ja? Wenn wir nicht glauben, dass das wirklich Gottes Wort ist, dann fangen wir vielleicht an, Teile von der Bibel rauszunehmen und zu sagen, okay, für mich ist das Neue Testament, da gibt's extrem viele Nachweise und so weiter, das ist für mich das, was zählt. Oder, kein Witz, was ich schon gelesen, gehört habe, ja, für mich sind nur die Sachen relevant, wo in der Bibel steht, Jesus sprach. Weil das hat ja eigentlich nur Jesus gesagt oder Gott gesagt. Also alles andere ist nicht so relevant. Oder das Neue Testament schon, aber also die paulinische Theologie, die passt mir nicht. Die klammere ich mal aus. Oder, nur, ja, gibt verschiedene Ansätze. Oder, ja, ich habe so ein paar Verse, die ich so als Grundlage für mein Leben nehme. Ja, und ich überspitze das jetzt vielleicht. Aber sonst tue ich mein Christsein eher auf meine Gefühle aufbauen, auf meine Erfahrungen, auf Gebet, auf biblischen Einzelsätzen. Und ich sage, das ist ganz schön gefährlich. Sehr gefährlich. Als Christen muss unser Glaube auf dem Wort Gottes gegründet sein. Es geht eigentlich gar nicht anders, weil entweder glauben wir, dass es Gottes Wort ist, oder wir glauben es nicht. Aber dann können wir, ist es eigentlich Blödsinn, unser Leben darauf zu gründen. Und wenn wir Teile von Gottes Wort rausnehmen, dann werden wir über kurz oder lange Zeit werden wir Schiffbruch erleiden. Vielleicht nicht unmittelbar, aber auf Dauer. Weil wir werden ein Bild von Gott in unserem Leben formen, ja, das nicht der Bibel entspricht, nicht seinem Wort. Und wir wollen einen Gott vielleicht, der in die Gesellschaft passt. Und das tut er wahrscheinlich mehr und mehr nicht mehr. Und das ist dieses Herausfordernde an Gottes Wort, die Bibel als Ganzes zu nehmen und zu sagen, das ist Gottes Wort. Das ist für meinen Glauben die Grundlage. Und ich möchte zu dieser Bibelstelle kommen, in Josua 1. Ich möchte gerne mitlesen. Josua 1 möchte ich lesen, Vers 1 und 2 und dann 7 und 9. Also ich überspringe da ein paar Verse. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener, nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Und dann in Vers 7, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, gegeben hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und dann kam der Vers, den wir lernen durften. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Und dann ganz bekannter Vers auch, wo oft zitiert wird: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Also eigentlich ist es eine konkrete Zusage, die der Josua hier erhält. Also dieser Vers: Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Mose war gerade gestorben und Josua tritt jetzt, er war der Diener von Mose gewesen und tritt jetzt an die Stelle von Mose und soll das Volk Israel in das verheißene Land führen. Eine Riesenaufgabe, und Gott in diesem ersten Kapitel befähigt oder ermutigt ihn eigentlich zu dieser Aufgabe. Und in diesem Vers 8 eben, da gibt er ihm so, ich sage mal, noch die Basics mit, wie er leben soll. Und natürlich gab es zu dieser Zeit vom Josua noch nicht diese Bibel, so wie wir sie heute haben, sondern da gab es als Schriften vielleicht die oder auf jeden Fall die 10 Gebote, ja, und dann vielleicht noch einige Gesetze, aber natürlich nicht in dem Umfang, aber das, was es als geschriebenes oder als gesagtes Wort Gottes gab, das soll der Josua betrachten. So heißt es in der Luther-Übersetzung. Es gibt andere Übersetzungen, die sagen nachsinnen oder im Englischen auch meditate, also meditieren darüber. Nachsinnen, nachdenken. Und Gott sagt zu dem Josua: Hey, das ist deine Aufgabe, dazu tue ich dich befähigen. Und er gibt ihm diese Aufforderung mit: Schau nach dem Gesetz, wo ich dir gegeben habe, nach dem Wort, wo ich dir gegeben habe, und betrachte es Tag und Nacht. So eine riesige Aufgabe, und dann soll Josua noch nebenher Tag und Nacht Gottes Gesetz anschauen. Wie ist es gemeint? Ich glaube nicht, dass Josua tatsächlich praktisch wirklich den ganzen Tag dieses Gesetz lesen sollte. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Aber was Gott hier sagen möchte, wie wichtig es ist, dass er immer in Verbindung mit diesem Wort Gottes steht. Und selbst wenn ich jetzt nicht unbedingt jetzt unmittelbar lese, dass ich darüber nachsinne immer wieder, auch in Zeiten, wo ich Ruhe habe, dass es immer präsent ist in meinem Leben. Immer, wenn ich wach bin. Und im besten Fall, wenn man schläft, wie auch immer. Jemand gesagt hat, ich bete auch dafür, dass Gott in meinen Träumen ist. Also diese Präsenz Gottes, von Gottes Wort in meinem Leben, das sagt Gott ihm oder gibt ihm als den Ratschlag oder als die Aufgabe nebenher. Und man könnte doch sagen eigentlich, wenn jemand eine Ausrede gehabt hätte, keine Zeit zu haben, für Gottes Gesetze anzuschauen, dann war es der Josua. Der soll den Volk in ein neues Land führen, das er nicht gekannt hat wirklich. Er war mal kurz da zum Erkunden. Er hat jetzt die Aufgabe gerade frisch übernommen. Er sollte Krieg führen, hat aber selber noch nie einen Krieg geführt. Mit im Volk, das Krieg führen sollte, aber das auch noch nie einen Krieg geführt hatte. Ein Volk, das wegen seinem Ungehorsam 40 Jahre in der Wüste gewandert ist und wo er gesagt hat, Gott wird uns dieses Land geben, 40 Jahre vorher wollten sie ihn steinigen. Also ich glaube, wenn einer auf jeden Fall einen guten Grund gehabt hätte zu sagen, also wirklich viel Zeit, um in deinem Wort zu gucken, dann wärst du Josua gewesen. Er gibt ihm diese Aufgabe, wirklich dieses Wort Gottes zu verinnerlichen und nicht davon zu weichen. Das ist diese erste Aufgabe, wo er dem Josua mitgibt. Gottes Wort kennen. Und damit Gott selber kennenlernen. Das ist die Aufgabe für uns als Christen, für unsere Grundlage, für unser Leben ein Stück weit, oder eine der Aufgaben, Gottes Wort kennenzulernen und damit ihn selber. Und die zweite Aufgabe ist in diesem Satz unmittelbar, dann oder in diesem Vers und in diesem Satz, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Das erste ist unnütz, wenn das zweite nicht folgt. Du kannst dein ganzes Leben lang jetzt nach der Predigt, okay, klar, Gottes Wort ist wichtig, ich ziehe mich jetzt zurück und setze mich in meinen Stuhl daheim und lese nur noch Bibel. Tu nichts mehr anderes, wie Gottes Wort zu studieren, ja. Das ist gut. Aber es ist ein wenig wert, wenn nicht darauf das folgt, was Gott damit möchte. Dass Taten folgen. Dass sich unser Leben, dass es es widerspiegelt. Das tun, was Gott möchte. Das war auch das Ziel für den Josua. Und deswegen gibt er diese doppelte Aufgabe, sag mal, als Grundlage für diese Aufgabe, das Volk Israel in das neue Land zu führen. Jakobus 1, Vers 22 heißt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also es ist wichtig, das zu hören, damit ich überhaupt tun kann, was Gott möchte. Aber es soll nicht dabei bleiben. Es muss auch dann die Taten oder das folgen, was Gott möchte. Also es braucht beides als Christ, das Gott kennen und danach handeln. Und das ist, und dann, oder dann danach handeln. Und das ist Gottesdienst. Und ich habe mal schon eine ganze Weile her, vielleicht kann sich einer noch daran erinnern, ich habe mal ein Zitat vom Hans-Joachim Eckstein hier zur Bibel in der Predigt verwendet. Und er heißt, wir Christen sind die einzige Bibel, die heute noch von einer breiten Bevölkerungsschicht gelesen wird. Aber ich fürchte, wir sind die schlechteste Übersetzung. Und damals habe ich immer gedacht, ja, weil wir nicht so leben. Es liegt daran, ich weiß nicht, wie er es tatsächlich gemeint hat, aber für mich war damals klar, wo ich dieses Zitat so gelesen hatte, ja, wir wissen viel, aber wir leben nicht danach. Und deswegen, das, wie wir leben, das sehen die Menschen, und deswegen sind wir eine schlechte Übersetzung der Bibel. Und das meint das Zitat mit Sicherheit und denkt, das ist häufig echt auch der Fall. Aber ich habe noch eine andere Seite, oder entdecke ich. Und zwar, dass es daran schon liegt, dass wir Gott gar nicht oder Gottes Wort gar nicht kennen. Und daher gar nicht wirklich übersetzungsfähig sind. Ich habe vor kurzem, ich mache ja einen Jugendkreis in Neuenstein, habe ich gedacht, komm, machen wir mal wieder Bibel aufschlagen. Ja, weiß nicht, die meisten von euch kennen das. Ich sage eine Bibelstelle, oder in dem Fall, ich habe eine Bibelstelle angesagt und sie durften aufschlagen. Und jetzt war einer so frei raus, ist ja einerseits auch schön, ein Teenie, christliches Elternhaus, sagt er, puh, ich weiß nicht mal, wo das Alte und das Neue Testament ist. Ja, jetzt könnte ich als Optimist sagen, ha, super, er weiß zumindest, dass es ein Altes und ein Neues Testament gibt. Ja. Aber tatsächlich hat es mich eher schockiert, ehrlicherweise. Ich gedacht habe, 13 Jahre, damals haben die Juden schon einen Großteil der Bibel auswendig gekannt. Und nicht, dass ich jetzt meine, das muss jeder können. Das will ich damit nicht sagen, aber wir hören zwar viel von Gottes Wort, aber wir kennen viele kennen sie nicht aus, überhaupt nicht. Und wir gründen unser Glaubensleben oder meinen auf Sachen, wo wir die Bibel, dieses Fundament gar nicht kennen. Es ist, ich fand es tatsächlich, er hat mich schockiert. Und ich habe gedacht, mir ist es umso wichtiger geworden, dass ich sage, okay, wir werden wieder im Online nicht nur eine Andacht halten, obwohl ich das ja auch vorher schon immer wieder gemacht habe, nee, die sollen wirklich die Bibel aufschlagen, sollen selber drin lesen. In die Bibel lieb machen. Nicht nur davon erzählen, sondern dass sie wirklich selber hineinschauen in Gottes Wort. Sind wir in Gottes Wort zu Hause, kennen wir sein Wort. Ich wiederhole mich, aber Gottes Wort zu kennen ist eine Grundvoraussetzung, dass wir so leben, wie er es möchte. Ich möchte euch heute wirklich ermutigen, ja, und dazu soll diese Predigt dienen, nicht um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, zu sagen, wie viel Bibel hast du jetzt gelesen so in den letzten Wochen? Das ist zu wenig. Nee, ich will euch viel lieber ermutigen und sagen, hey, das Wort Gottes, wenn das doch die Grundlage für unser Leben ist, eigentlich die logische Konsequenz ist doch, dass wir mehr und mehr reinschauen. Und in Psalm 1 heißt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Ja, da kommt es wieder, dieses die ganze Zeit drüber nachsinnen und da drin zu Hause zu sein. Und vielleicht geht's dir ein Stück weit so wie mir teilweise auch. Erstens, dass wir sagen, okay, wir haben eigentlich keine Zeit. Oder vielleicht auch so wie dem Psalmschreiber, ich habe gar keine Lust. Ich habe gar nicht das Verlangen, ich habe gar nicht diesen Hunger, so wie ich das am Anfang von diesem Mann da erzählt habe, Gottes Wort zu lesen. Und das Zeitthema, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine faule Ausrede. Hört sich hart an, aber bin jetzt schon ungefähr 10 Jahre, darf ich hier immer wieder predigen. Und wisst ihr, was in den 10 Jahren mir noch nie passiert ist? Dass plötzlich ein Tag frei war und ich gedacht habe, was mache ich an dem Tag? Gedacht habe, ah ja, jetzt heute tue ich die Predigt vorbereiten. Noch nie. Und ich glaube, das wird mir nie passieren. Es wird immer sagen, ich schaffe mir die Zeit, ich stelle andere Dinge zurück und ich möchte die Predigt vorbereiten. Es ist immer eine Prioritätensache. Habe ich euch das Beispiel auch schon mal gesagt? Aber am Anfang, wo ich die Eva kennengelernt habe, die wohnt ja, oder in Bruchsal hat sie gewohnt, ja, konnten wir nicht jeden Tag hinfahren, aber wir haben jeden Tag telefoniert. Und egal wie spät es war. Und egal wie früh ich aufstehen musste. Es ist eine Prioritätensache. Wenn ich was möchte, da kann ich ganz schön viel machen. Extrem viel machen. Und so ist es ein Stück weit auch mit dem Bibellesen, sich mit Gottes Wort auseinandersetzen. Es hat oft einfach gar nicht die Priorität in unserem Leben. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, müssen wir uns das eingestehen. Oder auch, so wie ich schon gesagt habe, vielleicht haben wir nicht diesen Hunger. Und tatsächlich so wirklich, ich habe zwei Dinge, wie dieser Hunger vielleicht auch in unserem Leben wieder entfacht werden kann nach Gottes Wort. Und das erste ist im Gebet, wo wir sprechen können, im Psalm 119, Vers 18. Ja, eigentlich der ganze Psalm 119 ist voll davon. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das Gebet, Herr, schenk du mir wieder Hunger nach deinem Wort. Zeig mir, wer du bist, dass ich von dir lerne und dass ich das, was ich von dir gelernt habe, umsetzen kann und so leben kann. Und das andere, das habe ich auf ein Sprichwort gegründet, der Appetit kommt beim Essen. Ja, da erstmal nichts mehr mit dem Bibellesen zu tun, aber ich stelle immer wieder fest, gerade wenn ich mir solche Zeiten zum Predigt vorbereiten nehme, es gibt wirklich Predigten, wo ich denke, boah, es fällt mir schwer, mich hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, zu sagen, ich lasse alles stehen und liegen und nehme mir nur Zeit, um Gottes Wort zu lesen. Und wenn ich dann lese und dann mal die Stelle aufschlage, drüber nachdenke, dann gibt es wirklich eigentlich keine Predigt, wo ich im Nachhinein sagen würde, oder es gibt keine Predigt, muss ich da sagen, wo ich sage, ey, das war verschwendete Zeit. Also wirklich sich dann mal mit zu beschäftigen, zu schauen, was möchte mir Gott damit sagen. Auch da kommt manchmal wirklich auch die Freude wieder beim Bibellesen. Also wirklich dieses Beten oder einfach zu sagen, ich möchte einfach mal wieder starten mit Bibellesen. Und für mich tatsächlich, und ich glaube, das ist für viele so, ist es wirklich hilfreich, sich eine Tageszeit fest einzubauen am Tag. Das ist vielleicht, boah, das ist schon wieder so gesetzlich. Nee, ich glaube, es ist hilfreich. Ja? Die Eva liest lieber abends Bibel, ich lieber morgens. Vielleicht ist es bei dir lieber in der Mittagspause oder eine andere, ja, weiß ich nicht, welche Tageszeit. Aber so sich ein Stück weit so einen festen Freiraum zu schaffen, weil ich merke immer wieder, wenn ich das nicht tue, es baut sich automatisch, ja, oder ich beschäftige mich irgendwie mit anderen Sachen. Wird automatisch voll. Und warum ist die Bibel so wichtig? Weil ich gesagt habe, weil sie Grundlage für unser Glauben ist. Also wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, ist doch eigentlich wichtig, dass wir uns da auch schon mal mit befasst haben, auf was wir unser Leben bauen, auf was wir unser Leben ausrichten. Und die Bibel ist die einzige schriftliche Anleitung von Gott, die wir für unser Leben haben. Gott spricht wirklich auch durch andere Wege, ja, haben wir auch vor zwei Wochen da gehört, er kann durch Träume sprechen, durch Visionen, durch den Heiligen Geist, unmöglich, durch die Natur. Er hat viele, viele Möglichkeiten, aber das geschriebene Wort, das haben wir zu jeder Zeit. Und ich glaube, dadurch, dass wir die Bibel haben, nutzt auch in unserem Breitengraden Gott das in der Hauptsache. Da, wo Menschen keine Bibel und nicht Gottes Wort haben, da spricht er häufig auch oder viel häufig noch anders zu den Menschen. Aber hier, wo jeder eigentlich Zugang zu Gottes Wort hat, schwarz auf weiß, spricht er sehr, sehr viel durch sein Wort. Das ist auch die Richtschnur, damit wir sehen können, ob das meine eigenen Gedanken sind oder Gottes Gedanken, die in meinem Kopf da schwirren. 5. Mose 32, 46 und 47. Da geht's, also nur zwei, drei Kapitel vorher, Mose am Lebensende möchte dem Volk Israel nochmal so, den Israeliten nochmal was Wichtiges mitgeben. Und er sagt dann, Mose sprach zu ihnen, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Das Wort Gottes ist euer Leben, sagt der sagte Mose zu den Israeliten. Und wir haben Gottes Wort als Anleitung, wie wir unser Leben leben sollen. Natürlich nicht in allen Sachen, das ist klar. Ja. Was soll man machen bei Corona? Corona, müsst ihr mal in der Konkordanz nachschauen, kommt in der Bibel nicht vor. Ja. Klar, nicht alles eins zu eins, aber in vielen Bereichen unseres Lebens zeigt uns die Bibel, gibt uns eine Richtschnur vor. Beziehungsweise in der Beschäftigung mit Gottes Wort können wir auch vielleicht Dinge, die nicht in der Bibel direkt stehen, und im Gebet wirklich herausfinden, was Gott für unser Leben da möchte. Psalm 119, ja, habe ich vorher schon mal erwähnt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, auch vorher gesungen am Anfang, und ein Licht auf meinem Weg. Oder im Neuen Testament, umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also einerseits die Bibel als Grundlage für unser Leben und andererseits wirklich die schriftliche Anleitung Gottes für unser Leben. Zusammenfassend zum Schluss: die Bibel einzigartig in den Zahlen, Daten und Fakten. Einfach zum Staunen, definitiv. Und man kann sich da eben noch viel mehr mit beschäftigen. Aber es sind nicht nur die Zahlen, Daten und Fakten, sondern wenn wir dem glauben, dass es das Wort Gottes ist, dann ist es die Grundlage für unseren christlichen Glauben, für unseren Glauben. Und da habe ich diesen Vers aus Josua: und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Und darauf liegt eine Verheißung, denn dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Tatsächlich am Anfang habe ich gedacht, das ist eigentlich eine konkrete Zusage, die Gott eigentlich nur Josua eigentlich in dem Moment gibt. Aber ich glaube, das wirklich dürfen wir übertragen auf unser Leben, dass das die Grundlage ist für unser Leben und dass dann unser Leben, und aufpassen, da steht, nicht leicht machen wird, aber es wird gelingen und zum Ziel führen. Und wir werden es recht ausrichten, auch als Gemeinde. Wie gehen wir weiter? Muss die Bibel unsere Grundlage sein. Und als drittes: die Bibel, die einzige schriftliche Anleitung für unser Leben. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Das finde ich echt, ja, durch die Eva, ich habe den Vers vorher noch nicht so gelesen mit Sicherheit, aber nie so bewusst aufgenommen. Gottes Wort schenkt Leben. Nicht, weil es jetzt oder eigentlich nur deswegen, weil Gott selber dahinter steht, weil es Gott offenbart, weil es Gott das Wesen selber ist und weil es stimmt, was darin geschrieben steht. Deswegen gibt es Leben. Ich möchte beten und bitte euch noch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das wir haben dürfen und drin lesen dürfen. Und ich möchte dich bitten für uns als einzelne Person, aber auch als Gemeinde, dass wir immer wieder neu darin forschen und entdecken, wer du bist und wie du bist, dass dein Geist in uns wirkt, uns auch Stellen offenbart, die schwer zu verstehen sind, dass du uns Menschen zur Seite stellst, die dein Wort auch, die eine besondere Gabe haben, dein Wort auch auszulegen, ja, wo es vielleicht kantig ist oder kernig ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns eine Liebe zu deinem Wort schenkst und auch einen Hunger danach, um dich besser kennenzulernen, und daraus zu profitieren, dass wir so leben, dass es dir gefällt. Und dadurch auch die Menschen in uns sehen können, dass du lebst, dass Jesus in unserem Herzen ist und dass du uns veränderst. Durch dein Wort, durch deinen Geist. Und ich bitte dich wirklich nochmal, schenke uns diesen Hunger. Hilf uns wirklich, Sachen zur Seite zu schieben, uns die Zeit einzuräumen und dass wir immer wieder neu staunen können über dich, über dein Wort. Amen.